Herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Klausen. Ich bin Jalie Grau und heute mal wieder hier in meiner Moderationsrolle. Wir begrüßen euch heute zu einer ganz besonderen Podcast-Special-Folge. Nachdem wir im letzten Jahr Nora bei uns zu Gast hatten, die in den Genuss gekommen ist, von Ranghild vor den Mikros gecoacht zu werden, haben wir so viel positives Feedback von euch bekommen, dass wir uns dachten, das müssen wir nochmal wiederholen. Gesagt, getan, nach einem Aufruf auf unseren Social-Media-Kanälen haben uns ganz viele tolle und interessante Bewerbungen für ein Podcast-Coaching erreicht. Dafür nochmal ganz lieben Dank an euch alle, dass ihr da so toll mitgemacht habt. Und wir haben uns nun dazu entschieden, möglichst breite Themen auszuwählen, ne, damit jeder von euch auch irgendwie sich mit irgendwas identifizieren kann. Also wir haben ein schönes Spektrum, was wir hoffen abzudecken. Und dann könnt ihr Hörerinnen und Hörer da draußen hoffentlich ganz viel aus den Folgen mitnehmen. Ganz wichtig, bevor wir den Coaching-Raum hier eröffnen und ich mich ganz leise zurückhalte, möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass das ein Coaching ist und keine Therapie. Das war uns nochmal wichtig, dass wir das ganz klar voneinander trennen und uns da auch abgrenzen. Jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und ich lehne mich zurück und gebe den Raum frei an Ranghild und Sandra.
Vielen Dank, Jalie. Danke, Sandra, dass du heute da bist. Ich freue mich total und bin auch ein bisschen aufgeregt. Es ist erst das zweite Mal, dass wir das in diesem Setting machen. Toll, dass du dich ja da bereit erklärt hast, hier offen über dich und dein Leben zu sprechen. Steigen wir damit ein, dass du vielleicht mal erzählst, wer du eigentlich so bist und was du derzeit beruflich machst, was dich im Leben beschäftigt.
Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Ranghild. Ich freue mich auch total, hier zu sein und ich bin auch etwas aufgeregt. Genau, mein Name ist Sandra, ich bin 37 Jahre alt und ich komme aus Norddeutschland, wohne seit über 15 Jahren in Hamburg, bin von Beruf aus Chemikerin, also habe in Hamburg studiert, auch meinen Doktor gemacht, habe danach als Produktmanagerin für Medizinprodukte gearbeitet. Bin viel gereist, habe als Produktmanagerin für Kosmetikrohstoffe gearbeitet, habe auch ein eigenes Startup gegründet, auch im Kosmetikbereich und arbeite jetzt als Vertrieblerin für Kosmetikrohstoffe.
Super spannend, ein bewegtes Leben. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wie du überhaupt auf Chemie gekommen bist.
Genau, also ich habe früher immer schon Naturwissenschaften geliebt. Ich wollte eigentlich früher immer Mathe studieren und habe mich dann aber doch für Chemie entschieden, weil Mathe mir ein bisschen zu trocken war. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie von morgens bis abends 5 Jahre lang mit Zahlen hantiere und habe mich dann deshalb für einen auch trotzdem sehr logischen Studiengang, der mir auch viel Sicherheit gibt. Also ich finde Naturwissenschaften geben einfach super viel Sicherheit, weil man halt weiß, wo man steht. Entweder man hat es verstanden oder man hat es nicht verstanden. Und habe mich dann so für Chemie entschieden. Mein Papa ist auch Chemiker und ich muss aber auch dazu sagen, dass ich damals erst in der 9. Chemie hatte und dass ich eigentlich nie Chemie studieren wollte. Und ich habe meinen Vater damals in der 9. Klasse noch gefragt, wie konnte er nur damals dieses Fach studieren? Und dann habe ich das nachher selbst studiert. Also manchmal sind die Wege unergründlich am Anfang.
Und dann warst du auch Doktorandin, hast das am Lehrstuhl gemacht.
Genau, ich habe dann 3,5 Jahre meine Doktorarbeit angefertigt, habe währenddessen auch Studenten betreut, was mir auch total viel Spaß gebracht hat. Das war auch zum ersten Mal für mich dass ich überhaupt Menschen betreut habe. Das war total super. Also die Zusammenarbeit mit Menschen bringt mir einfach sehr, sehr viel Spaß.
Und dann bist du erst im Produktmanagement gewesen und hast dann in den Vertrieb gewechselt. Kannst du zu dem Wechsel noch ein bisschen was sagen?
Genau. Ich habe erst in einer recht konservativen Firma hier in Hamburg gearbeitet und habe aber auch dort sehr schnell gemerkt, dass es da einfach gar nicht gewünscht ist, dass ich Karriere mache, beziehungsweise dass ich mich da auch intensiv einbringe. Und deswegen habe ich halt natürlich auch nicht meinen Doktor gemacht, ne, um dann halt kurz danach irgendwie gestoppt zu werden und habe dann halt sehr, sehr schnell gemerkt, okay, hier komme ich nicht weiter und habe dann auch ja kurz einen Prozess gemacht und habe dann auch einfach den Vertrag, den ich dann hatte, ich hatte erst einen befristeten Vertrag nach 2 Jahren auslaufen lassen und dann bin ich nochmal gereist.
Das wo bist du hingereist?
Nach Indien. Ich war 6 Monate in Indien. Ich wollte eigentlich 9 Monate reisen. Dann kam Corona dazwischen. Was aber gar nicht so schlimm war. Ich bin dann im März 2020 auch mit der Rückholaktion zurückgekommen und habe dann eigentlich ziemlich zügig, 2 Monate nachdem ich zurück in Hamburg war, mein Kosmetik-Startup gegründet. Und die Idee dazu hatte ich schon 2014, also 6 Jahre zuvor.
Und magst du uns erzählen, was das für ein Startup ist?
Ja, natürlich gerne. genau, es geht um eine Sugaring-Paste. Also das ist so das Hauptprodukt. Und jeder, der schon mal beim Waxing oder Sugaring, also es ist eine Paste zur Haarentfernung war, weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn die Haare da an der Wurzel herausgezogen werden. Und ich habe eine Paste entwickelt, die schmerzlindernde Eigenschaften hat. Und das alles auf Naturkosmetikbasis, also ohne chemische oder natürliche Zusätze. Und das habe ich auch zum Patent damals anmelden lassen.
Wow, beeindruckend. Und gleichzeitig bist du aber noch Vollzeit berufstätig im Vertrieb.
Genau, ich habe, das habe ich gar nicht erwähnt, aber ich habe während meiner Gründung habe ich als freiberufliche Unternehmensberaterin im Healthcare-Bereich gearbeitet, also auch im Bereich Medizinprodukte, was auch, also ich finde den ganzen Medizinproduktebereich auch wahnsinnig spannend und habe dann aber nach einer bestimmten Zeit gemerkt, dass es mir zum einen halt fehlt, richtig ein Team wieder zu arbeiten und aber auch einfach eine finanzielle Sicherheit zu haben. Also wirklich sprich jeden Monat das gleiche Gehalt am Ende des Monats auf dem Konto und habe mich dann entschieden, wieder zurück in die Festanstellung zu gehen und das, was ich mache, liebe ich total. Also ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, ich liebe es zu beraten und bin da im Kosmetikbereich halt total gut aufgehoben. Also es ist genau das, was ich machen möchte. Und ich merke auch immer, wenn ich bei Kunden bin, dass das eigentlich fast wie Urlaub für mich ist. Also es ist total krass. Ich hätte es damals nie gedacht, dass ich Sales Managerin werde, weil ich eigentlich immer das Bild von Sales Managern hatte, dass sie halt irgendwie immer Leuten was aufschwatzen wollen. Und das ist halt gar nicht mehr so. Es hat sich total bei mir geändert.
Und für die Leute, die das nicht so genau wissen, Rohstoffe zu vertreiben bedeutet, dass du zu Kosmetikfirmen gehst und sagen wir mal Dr. Hauschka oder Weleda oder vielleicht auch größere Konzerne davon überzeugst, eure Rohstoffe in ihren Produkten zu verarbeiten. Ist das richtig?
Genau, korrekt. Ich gucke mir natürlich vorher an, was das für ein Unternehmen ist. Also zum Beispiel bei Weleda wäre jetzt eine Natur-Zertifizierung, das ist eine Naturkosmetik-Zertifizierung, sehr, sehr wichtig. Dann schaue ich natürlich, welche Naturkosmetik-zertifizierten Rohstoffe wir im Portfolio haben, was für kosmetische Formulierungen das Unternehmen hat. Und dann gucke ich mir natürlich an, was die sonst so vorher alles bestellt haben bei uns. Und dann schlage ich denen halt neue Rohstoffe vor und habe dann auch manchmal so eigene Ideen, die ich versuche einzubringen. Also welche Produkte ich mir wünschen würde von so einem Unternehmen und kann dann da auch wirklich tatsächlich manche Leute aus der Forschung und Entwicklung mit auf meine Seite ziehen. Und genau, das ist halt irgendwie ganz spannend. Also wenn ich dann nachher sehe, dass diese Firma eine Formulierung entwickelt hat, die dann nachher auf dem Markt erhältlich ist und ich habe dazu beigetragen. Das finde ich total klasse.
Jetzt können die Hörerinnen und Hörer ja nicht sehen, wie du gerade aussiehst. Man kann auf jeden Fall hier im Raum, ich glaube für Jalé, Sarah und mich ist es deutlich erkennbar, sehen, dass deine Augen zu kleinen Sternchen werden und du grinst übers ganze Gesicht und dich freust. Also die Freude und Begeisterung für diesen Job, die ist auf jeden Fall deutlich sichtbar. Du hattest dich in deinem Video, wir bekommen ja Videobewerbungen für diese Coachings, mit einem Anliegen an uns gewandt. Vielleicht magst du das noch einmal wiederholen.
Ja, und zwar geht es ja darum, ich habe ja mein Naturkosmetik-Startup und ich bin fest angestellt und als Vertrieblerin für Kosmetikrohstoffe. Und das bringt mir super viel Spaß. Und natürlich möchte ich aber auch mein Kosmetik-Startup etwas vorantreiben. Und meine Frage ist jetzt, soll ich das überhaupt noch weitermachen mit meinem Kosmetik-Startup? Ich finde es total toll, dass ich das gemacht habe und immer noch mache, weil ich unglaublich viel lerne und dadurch, dass ich ja auch die einzelne Person bin, die da drin arbeitet, kann ich halt auch einfach alle Entscheidungen selbst treffen, was total toll ist. Also nein, die Entscheidungswege sind sehr, sehr kurz. Und das finde ich halt total klasse. Auf der anderen Seite denke ich mir auch manchmal, vielleicht sollte ich mich nur auf eine Sache konzentrieren, weil eben, ich denke halt, das sagen ja auch ganz viele Leute, dass je höher der Fokus in einer bestimmten Sache ist, desto besser ist man in dieser Sache. Und das ist so gerade so ein bisschen der Knackpunkt, der mich umtreibt.
Und hast du denn das Gefühl, dass deine Vertriebstätigkeit im Moment in irgendeiner Form darunter leidet, dass du dieses Startup hast?
Nein, habe ich gar nicht. Ich habe eher das Gefühl manchmal, dass mein Startup darunter leidet, dass ich, weil ich halt auch manchmal am Wochenende für meine Vertriebstätigkeit Dinge bearbeite und dann natürlich nicht dazu komme, in meinem Startup etwas zu machen. Und aber natürlich am Wochenende soll ich ja, ich werde halt nicht fürs Wochenende bezahlt, dass ich da arbeite. Ne? Deshalb bin ich da manchmal so ein bisschen am Zwiespalt.
Aber der Zwiespalt wäre ja jetzt eher nicht das Startup nach unten zu schrauben, sondern statt am Wochenende für die Festanstellung zu arbeiten, dann eher in dein Startup zu investieren. Oder verstehe ich das falsch?
Nee, das hast du total richtig formuliert. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja, dass ich mich da vielleicht etwas mehr zurücknehme dann. Und
gibt's denn irgendwas in der Arbeit für dein Startup, was dich irgendwie nervt oder was du blöd findest?
Ja, zum Beispiel Social Media, also Instagram-Posts anzufertigen. Das bringt mir überhaupt keinen Spaß. Wobei, seitdem es ChatGPT gibt, wofür ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, hat mir das die Arbeit sehr erleichtert. So eine kleine Werbepause für ChatGPT kann ich wirklich jedem empfehlen, der keine Texte schreiben kann. Also ich kann einfach keine guten Texte schreiben. Ich bin gut im wissenschaftlichen Texten, aber nicht im schöne Texte schreiben, die sich jeder gerne durchliest.
Und wäre jetzt dieser Painpoint für dich denn groß genug, um zu sagen, gut, dann gebe ich es vielleicht lieber auf, damit ich damit nichts zu tun habe?
Du meinst das Schreiben von Social Media Posts?
Nee, das Startup insgesamt.
Nee.
Nee. Okay, gibt es denn innerlich für dich irgendein Szenario im Moment in deiner Vorstellungskraft, in dem du ohne das Startup bist?
Nee, auch nicht. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Und wenn du an die Zukunft deines Startups denkst, dann stellt sich was für ein Gefühl ein?
Eigentlich eher ein Wachstumsgefühl. Also ich möchte auf jeden Fall, weil ich bekomme ja auch gute Rückmeldungen, ne, von meinen Kunden. Ich habe zum Beispiel auch von ich habe einmal B2B-Kunden und B2C-Kunden und ich bekomme auch manchmal von B2C-Kunden Nachrichten, dass sie sich dafür bedanken, dass ich diese tolle Formulierung entwickelt habe. Und das denke ich so, oh, wie toll, irgendwie ist das total schön. Also sowas, das bestärkt mich einfach noch in dem, was ich tue. Das ist echt toll auf jeden Fall.
Das kann dann eventuell das kürzeste Coaching in der History gewesen sein. Also was du dir jetzt selbst beantwortest, ist ja eigentlich die Frage, ne, ob du das weitermachen sollst oder nicht.
Ja.
Die Frage ist, würde ich sagen, klar beantwortet. Also nichts in dir will das aufgeben.
Nee, eigentlich nicht. Also
so, das heißt, was du dann bearbeiten könntest im Folgezeitraum. Ich glaube, du reist jetzt auch, ne, nach dem Coaching, hast du mir erzählt.
Genau, ich fliege am Sonntag los.
Wohin?
Nach Indien.
Wie schön. Also was du dir dann vornehmen könntest, und das wäre jetzt der Tipp zu deinem Startup, den sogenannten Obvi-Flip. Das hört sich an wie Obvious Flip, aber was gemeint ist, ist statt ob, wie zu fragen. Also die Ob-Frage hast du ja jetzt beantwortet. Du möchtest dein Startup weitermachen. Die Frage ist wie. Und darüber könntest du ja mal nachdenken in den Ferien. Eventuell ist dein Vertriebsjob ja gut genug bezahlt, um dann auch jemanden einzustellen, der Online-Marketing und Social Media für dich macht. Ne? Das würde man ganz klassisch ja auch begleiten können, dass du da vielleicht ein bisschen Aufgaben auch delegierst und nicht mehr alles selbst machst. Vor allen Dingen nicht die Dinge, die dir keine Freude machen. Das könnte ich dir dafür so mitgeben. Jetzt gehe ich eher immer davon aus, dass es keine Zufälle gibt. Und obgleich dieses Coaching jetzt einen kleinen Twist and Turn nimmt, würde ich doch gerne, weil ja dein Seelisches irgendwie den Weg hierher gefunden hat, nochmal ein bisschen schauen, was andere Lebensbereiche eigentlich so ausmachen. Ne? Wie ist es denn so mit dem Bereich so Sport, Fitness, Gesundheit? Wie bist du da so aufgestellt?
Also Sport ist mir total wichtig als Ausgleich. Ich war auch schon als Kind super sportlich. Ich habe alles mögliche an Ballsportarten gemacht. Ich habe fast alle Ballsportarten gemacht, die es so im Team gibt. Und ich war früher Leistungsschwimmerin und alles. Und jetzt gehe ich bestimmt auch 4 bis 5 Mal pro Woche zum Sport. Und aber auch immer mit Wellness danach. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Also ohne die Sauna danach würde ich wahrscheinlich nicht so häufig zum Sport gehen. Und versuche auch wirklich viel mehr auf meine Ernährung zu achten. Also sprich mehr Proteine zu essen, genügend Schlaf. Ich merke einfach, dass das auch mein seelisches und emotionales Wohlbefinden und mein mentales Wohlbefinden natürlich auch sehr im Positiven beeinträchtigt.
Definitiv. Also da bist du auch gut aufgestellt, organisiert, strukturiert.
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich habe so meine Standardkurse. Ich habe hier ein ganz tolles Fitnessstudio in Hamburg, die total viele neue Kurse anbieten, die ich vorher noch nie gemacht habe, wie Aerial Yoga und Ballatino Workout und Twerks Out und alles Mögliche. Also ich liebe es total.
Gib's zu, die Vertrieblerin in dir möchte unbedingt sagen, welches Studio das ist. Du darfst das an dieser Stelle tun.
Die Kaifu Lodge.
Sehr gut. Und wie sieht's aus so mit Freundschaften und auch gut, okay.
Ja.
Und so Freizeitgestaltung, Hobbys, Interessen,
ja,
auch
ich hab,
gut.
Ich habe tatsächlich irgendwie seit 1,5 Jahren gehe ich bestimmt mindestens einmal in 2 Wochen wieder tanzen und dann auch irgendwie bis 6 Uhr morgens. Und das habe ich irgendwie so völlig wieder für mich entdeckt. Und ich hatte das irgendwie völlig vergessen, dass es mir das so viel Spaß bringt und bin einfach total dankbar, dass das wieder so aufgekommen ist und habe eigentlich auch immer ein ganz gutes, gefülltes Wochenende. Versuche aber halt auch immer Ruhepausen für mich selbst einzubringen. Und genau, ich habe keinen Partner. Und wünsche mir aber tatsächlich eine Partnerschaft, weil ich denke, dass Menschen oder ich zumindest bin auf jeden Fall viel besser in einer Partnerschaft als Single. Und genau.
Was heißt das? Ich bin viel besser in einer Partnerschaft als Single?
Das bedeutet, dass ich ausgeglichener bin. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Also wenn mir irgendwas auf der Seele brennt, dann spreche ich immer mindestens mit. Ich habe so meine 2, 3 Freundinnen um mich oder auch ich habe meinen bester Freund um mich herum. Die werden sofort immer abgedatet, wenn irgendwas auf meiner Seele brennt. Und es wäre einfach total schön, das auch mit einem Partner zu teilen. Mhm. Und weil ich denke halt, dass in einer Partnerschaft, dass es der Mensch ist, der einem immer noch am nächsten ist und mit dem man halt auch einfach am meisten teilt. Also im Idealfall. Natürlich sind Freunde auch total wichtig. Und natürlich in Anbetracht meines Alters von 37 Jahren, ich weiß noch nicht, ob ich gerne Mutter werden möchte. Ich kann mir das vorstellen mit dem richtigen Mann an meiner Seite. Aber natürlich ist mein Alter, es wird natürlich auch nicht besser, ne? Das wissen wir Frauen ja. Wir haben ja halt nicht diese Möglichkeit, wie Männer noch mit 50 Mütter zu werden. Also kann man natürlich mit eingefrorenen Eizellen, aber irgendwie ist jetzt nicht in meiner Agenda enthalten, dass ich das möchte.
Okay, also das ist eigentlich so ein ganz klassisches Beispiel von auch jungen, erfolgreichen, berufstätigen Frauen, die zu uns in die Beratung kommen, dass in dem Moment, wo vielleicht irgendwie so ein Bedürfnis nach Weiterentwicklung, Wachstum, Coaching besteht, der Fokus eigentlich erstmal auf dem Job liegt, ne? Weil das ist der Lebensbereich, bei dem wir ein ganz hohes Kontrollgefühl haben. Wir denken, hey, wenn ich da Entscheidungen treffe, dann hat das eine wahnsinnig große Auswirkung auf unsere insgesamte Lebenszufriedenheit. Und so war das ja auch bei dir, ne? Dass du dich mit diesem Anliegen beworben hast. Nicht selten ist es dann aber so, dass das eigentliche Thema, die eigentliche Herausforderung in einem Lebensbereich liegt, der sich vielleicht der eigenen Kontrolle manchmal auch ein bisschen entzieht, ne? Und bei dem man vielleicht nicht durch Ursache-Wirkung-Prinzip sofort eigene Ziele erreichen kann und der vielleicht auch manchmal ja einfach ein bisschen mit Angst besetzt ist oder mit Scham oder so, ne? Das ist ja auch mutig von dir, hier zu sitzen und das zu sagen.
Ja, ich finde das. Also wir hatten das ja auch im Vorgespräch und ich habe halt auch viele Freundinnen in meinem Alter, die Single sind und wir reden natürlich, ich habe auch viele Freundinnen, die verheiratet sind, die dann manchmal sagen, boah, ich bin ein bisschen neidisch auf dein Leben, Sandra, und die dann halt auch Kinder haben und halt nicht so flexibel sind. Aber ich merke es halt auch einfach, dass viele Frauen in meinem Alter sich eine Partnerschaft wünschen und dass es irgendwie gar nicht so einfach ist. Ich würde sagen, ich bin sehr glücklicher Single und ich habe total viel Spaß. Aber auf der anderen Seite ist natürlich mehr Stabilität in dem Bereich, würde ich mir schon wirklich wünschen. Und auf jeden Fall, total.
Wäre das denn in Ordnung für dich, wenn wir da mal ein bisschen hingucken in den nächsten
Okay. Ja.
Bist du dir noch nicht ganz so sicher?
Doch, doch, ja. Ich bin mir sicher.
Okay. Dann lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen und in deine Kindheit schauen. Magst du mal erzählen, wie du so aufgewachsen bist, wie du dich vorrangig gefühlt hast, als du klein warst und wie deine Erfahrung sozusagen in dir abgespeichert ist?
Also ich bin damals in einem kleinen Dörfchen in der Nähe von Lübeck aufgewachsen. Mein Vater wohnt auch immer noch dort und ich liebe es total. Und ich war ein sehr wildes Kind. Ich habe sehr viel gemacht. Also ich war immer draußen. Ich habe meistens auch nur mit Jungs gespielt. Das ging dann so weit, dass die damals beste Freundin von meiner Mutter zu meiner Mutter besorgniserregend gesagt hat, ob sie sich gar nicht Sorgen macht, dass ich irgendwie zu wild bin, dass ich ja eher wie ein Junge wäre. Genau, ich war sehr, sehr aktiv. Ich habe sehr viel gemacht. Ich habe immer versucht, irgendwie herauszufinden, was mir Spaß bringt. Und wurde dann aber, also das war dann so in den ersten 10 Jahren meiner Kindheit und als ich dann zwischen 10 und 20, habe ich gemerkt, dass meine Eltern mir häufig auch einfach Sachen verboten haben, die ich hätte sehr gerne gemacht. Zum Beispiel, ich war früher Leistungsschwimmerin sehr lange, bis ich 14 war ungefähr. Und ich glaube, ich hatte die letzten 1,5 oder 2 Jahre gar keine Lust mehr. Und dann wurde mir das einfach verboten, dass ich da zum Beispiel einfach das beende und eine andere Sportart durchführe. Und also ich hatte zwar die Möglichkeit und ich bin auch dankbar dafür, dass ich so die Möglichkeit hatte, so viele Dinge auszuprobieren. Ich habe noch mehr als Sport, ich habe noch Klavier gespielt, ich war in der Kunstschule, durfte da malen, das fand ich total toll, auch rückblickend. Das Klavierspielen hat mir überhaupt keinen Spaß gebracht. Es ging halt so weit, dass meine Klavierlehrerin irgendwann zu mir gesagt hat, Sanna, ich habe ein schlechtes Gewissen, wir unterhalten uns eigentlich die ganze Zeit nur während des Klavierunterrichtes und ich krieg trotzdem Geld von deinen Eltern. Und das habe ich dann nachher beendet, weil sie dann auch gesagt hat, das macht ja gar keinen Sinn. So wurde dann halt irgendwie auch so rückblickend immer mehr in eine gewisse Richtung geschoben, insbesondere von meiner Mutter, wo sie mich eigentlich hätte lieber gesehen, als ich mich selbst gerne gesehen hätte. Also sie hätte mich natürlich gerne gesehen, dass ich Klavier spiele, dass ich Saxophon spiele. Ich sollte dann später auch noch Saxophon anfangen zu spielen. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Das war ein bisschen schwierig. Also das war so ein bisschen da, so das musste ich irgendwie mich da selbst rauskämpfen, habe ich so das Gefühl im Nachhinein.
Jetzt stelle ich mir vor, du wohnst auf einem Dorf und du gehst dann irgendwie so ein paar Mal die Woche zum Leistungsschwimmkurs, Unterricht und hast aber eigentlich keinen Bock. Und jetzt sitzt mir hier jemand gegenüber, die als Person, würde ich sagen, erstmal Stärke und Durchsetzungsvermögen ausstrahlt. Wie bist du denn dann damit umgegangen, diesen Zwang auszuhalten?
Also ich bin total trotzig geworden. Ich habe das dann versucht, jedes Mal, wenn meine Mutter, mein Bruder und mich zum Schwimmen fahren wollte, habe ich dann irgendwelche Situationen heraufbeschworen, die mich dann davon abgehalten haben könnten, zum Schwimmen gehen zu müssen. Und das war dann zum Beispiel einmal, wir hatten früher Kaninchen als Haustiere, mein Bruder und ich. Und dann waren wir natürlich auch dafür verantwortlich, die Käfige zu reinigen. Und dann habe ich die Käfige mal genau dann gereinigt, wenn es zum Schwimmunterricht, also es ging natürlich nicht jeden Tag, aber ich habe noch diese Situation wirklich vor Augen und das ganze Bild habe ich noch vor Augen. Und ich wollte dann damals mit 13 oder 14 zum Kajakfahren fahren, weil diese Sportart austesten, weil meine damals beste Freundin hat das auch gemacht und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Das hat meine Mutter mir halt verboten. Ich muss auch dazu sagen, mein Vater ist sehr lange erster Vorsitzender in diesem Schwimmverein gewesen und das war natürlich irgendwie ganz nett nach außen zu zeigen, dass die Kinder beide im Schwimmverein sind und halt auch dementsprechend gut sind.
Das heißt, du hast rebelliert.
Ja, genau. Ich habe richtig rebelliert.
Wie war das vorrangige Gefühl? Also wie hast du dich vorrangig gefühlt in dieser Situation?
Ungerecht behandelt. Also dass ich meine Individualität nicht komplett ausleben kann und ich finde, das ist einfach unfair total. Also wenn mein Kind mir sagen würde, ich habe keine Lust dazu, das zu machen, dann finde ich, dann sollte man dem Kind auch zuhören. Ein Kind hat ja genau das gleiche Recht auf seine Meinung wie ein Erwachsener.
Ah, da kommt schon direkt eine kämpferische Sprache.
Total. Also ich sehe das auch immer, ich habe auch einen Patensohn und ich sehe das auch an der Schwester meines Patens. Also ne, die meine Freundin meinte das mal zu mir, was sie so toll an mir findet, dass ich die Kinder halt wirklich als komplette, vollständige Personen ansehe. Und ich finde, das müssen Kinder auch einfach, also es muss auch einfach, sollte es einfach so sein.
Das heißt, du hast da so ein bisschen gegen die Ohnmacht, die du erlebt hast, rebelliert. Und jetzt generell stelle ich mir das so vor, du bist dann so 12, 13. Also das ist dann ja genau die Zeit, wo es auch darum geht, ne, den Übergang von Kindheit zu, also die pubertäre Phase eben zu gestalten. Und du wohnst da auf dem Dorf. Dann bist du ja wahrscheinlich auch logistisch recht eingeschränkt gewesen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich war ein sehr ruhig pubertierendes Kind, muss man dazu sagen. So im Rückblicken, meine Eltern hatten nie Probleme mit mir, als ich in der Pubertät war. Es war eher sogar, ich hatte damals meine beste Freundin, die hat ziemlich rebelliert. Die ist dann von zu Hause ausgebüxt und sowas. Und ich war dann die Einzige, die wusste, wo sie ist. Und war dann natürlich auch loyal und habe dann nicht gesagt, ihren Eltern auch nicht, wo sie ist. Und bin dann aber, ich glaube mit 16 habe ich dann angefangen, auch so Partys zu machen. Und habe dann aber, was ich sehr schön fand, habe dann immer bei uns nach Hause die ganze Klasse eingeladen aufs Dorf. Also wenn ich nicht nach Lübeck konnte, dann musste ich halt die ganze Klasse von Lübeck aufs Dorf einladen. Und dann haben wir da wirklich irgendwie alle 2 Wochen Party bei uns gemacht. Und das war sehr, sehr schön. Also wir waren dann immer so 15 bis 20 Leute und wir hatten wirklich eine gute Zeit.
Und nochmal so ein bisschen zurück. Also wie, jetzt hast du deine Mutter ja schon ein, zwei Mal angesprochen. Wie würdest du denn sagen, war das Verhältnis von dir zu jeweils deinen Elternteilen, also zu deinem Vater und deiner Mutter?
Ja, also das Verhältnis zu meiner Mutter war tatsächlich eher sehr schwierig, muss ich sagen. Ich hatte so rückblickend das Gefühl, dass sie sehr neidisch war darauf, wie ich quasi so meine Unabhängigkeit dann auch gelebt habe, insbesondere als ich dann damals angefangen habe zu studieren in Hamburg, auch als ich meinen ersten Freund hatte mit 19. Ich bin dann auch zu ihm gezogen und zu seinen Eltern und sie wollte das partout nicht und ich hatte häufig das Gefühl, dass so das Leben, was ich lebe, also diese Unabhängigkeit, die ich mir auch irgendwie selbst erkämpft habe, dass sie die hätte auch gerne für sich leben wollen und dass sie die aber nicht hatte. Und es war dann auch manchmal so, meinem Bruder und mir gegenüber hatte ich so das Gefühl, dass da so ein gewisser Machtmissbrauch herrscht. Ich habe das auch häufiger meinem Vater gesagt und er hat das auch verstanden. Und das war sehr schwierig. Also meine Mutter lebt nicht mehr. Meine Mutter ist 2015 verstorben.
Es tut mir leid.
Und mit meinem Vater hatte ich immer ein sehr gutes Verhältnis. Also natürlich, man muss auch dazu sagen, mein Vater ist Nachkriegsgeneration, 1948 geboren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Selbstschutzmechanismus, dass die Menschen aus dieser Zeit nicht so wirklich viel über ihre Gefühle reden können. Und mein Vater gehört auch mit dazu. Und ich habe aber das Gefühl, dass unser Verhältnis nach dem Tod meiner Mutter noch enger geworden ist. Und dass er auch viel mehr jetzt über seine Emotionen redet und dass ihm das auch sehr gut tut. Und dass ich auch, also ich musste mir das auch erst selbst beibringen, weil ich habe das von meinen Eltern nicht gelernt. Ich habe es dann tatsächlich durch meine Beziehung zu Ex-Freunden oder auch natürlich mit meinen Freundschaften, habe ich das erst richtig gelernt zu kommunizieren und auch überhaupt diese Macht der Kommunikation zu erkennen, dass die andere Person, dass man der anderen Person natürlich auch die Chance geben muss, sich zu äußern und der anderen Person auch die Chance geben muss, sich selbst zu zeigen, weil ansonsten sieht die andere Person ja gar nicht, wer man ist und was die Bedürfnisse sind. Und ich habe das schon auch so häufig, jetzt spanne ich wieder den Bogen generell zu Partnern und zum Dating und zu Männern. Und ich habe das schon ganz häufig von Männern erlebt, weil ich nämlich recht direkt und ehrlich bin, dass mir einige Männer wirklich dafür gedankt haben, dass wenn man das in ruhiger und klarer Weise kommuniziert, seine Gefühle, dass es sehr, sehr gut ankommt. Und das kann ich wirklich nur jedem oder jeder ans Herz legen. Es erfordert zwar viel Mut und manchmal denkt man, oh mein Gott, eigentlich, das geht mir genauso. Ich habe da auch immer keinen Bock drüber zu reden. Aber dass es halt wirklich echt immer ein Schritt nach vorne ist und dass sich Mut auf jeden Fall auszahlt.
Du hattest eben von Machtmissbrauch gesprochen. Kannst du uns dafür nochmal so ein, zwei Situationen geben, damit wir uns besser vorstellen können, was du als solchen erlebt hast?
Ja, es war zum Beispiel, das war auch noch eine Situation, die mir wirklich wie vor Augen ist. Und zwar, da war ich vielleicht 12 oder 13. Ich habe damals auch Volleyball gespielt bei uns im Verein im Dorf. Und eine Freundin von mir wollte mich damals abholen und mit mir zum Volleyballspiel gehen. Und ich sollte, glaube ich, irgendwie mein Zimmer aufräumen. Und das war aber irgendwie, glaube ich, schon recht aufgeräumt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Umstand war. Meine Mutter wollte einfach nicht, dass ich dahin gehe, so. Und dann hat sie mir einfach verboten, dorthin zu gehen. Und ich war so sauer auf meine Mutter, dass sie mir das verboten hat, ohne dass ich halt einen klaren Grund erkennen konnte, dass ich die Treppe bei uns im Haus so hochgestapft bin und so sauer war. Ich bin dann mit meinen Füßen so gegen diese Treppenstufen gebollert. Und einmal bin ich da so doll gegen gebollert, dass ich meinen Zeh angebrochen habe und wir danach zum Arzt mussten. Und das war eine Situation. Die zweite Situation war, dass ich habe da, glaube ich, irgendwie gerade gelernt für die Schule. Da war ich auch noch recht jung, vielleicht so 12 oder 13. Hatte so die ganzen Sachen, also Schulsachen auf meinem Boden. Ich habe immer früher alles auf dem Boden gemacht, weil ich mich da einfach gut ausbreiten konnte. Und war auch noch nicht ganz fertig mit dem Lernen. Und dann meinte meine Mutter zu mir, ob ich bitte mein Zimmer aufräumen kann. Und dann meinte ich zu ihr, aber ich bin doch noch gar nicht fertig mit mich. Also das liegt ja alles noch und ich brauche auch noch ein bisschen Zeit. Und dann hat sie alle Sachen aus dem Fenster rausgeschmissen. Also ich habe da mal, oder mein Kinderzimmer ist eigentlich immer noch mein Zimmer, ist im ersten Stock, und hat sie Sachen alle im Garten rausgeschmissen. Und dann meinte sie zu mir so, jetzt musst du die Sachen jetzt vom Rasen aufheben. Und dann meinte ich zu ihr, und ich meinte auch zu meinem Vater, also es war jetzt total dumm. Mein Vater war auch draußen im Garten, hat da irgendwas gemacht. Und ich meinte zu meiner Mutter so, nee, das mache ich nicht. Und ich habe es dann tatsächlich auch nicht gemacht. Und dann musste sie das halt nachher machen. Und das war so ein bisschen, also
auf jeden Fall Machtkampf.
Das war auf jeden Fall ein Machtkampf, definitiv.
Und wie hast du denn deine Mutter generell erlebt? Also außerhalb jetzt des Verhältnisses zu dir, hat sie gearbeitet oder wie war so ihr Leben?
Ja, meine Mutter war Hausfrau und Mutter, also krasser Job auf jeden Fall als Mutter, definitiv, und auch als Hausfrau. Aber ich würde sagen, sie ist gar nicht in diesem Job aufgegangen, überhaupt nicht. Also sie hat uns halt seltens was gekocht. Sie hat halt immer Sachen in der Mikrowelle warm gemacht. Sie hat auch sonst nicht, sie hatte auch jetzt irgendwie keine Hobbys außer einkaufen gehen, also sprich halt Lebensmittel kaufen. Sie hat sich total häufig auch gelangweilt. Sie hatte kaum Freunde. Also sie hatte, glaube ich, eine Freundin oder vielleicht zwei Freundinnen. Und ich habe mich damals halt auch immer schon sehr gewundert. Ich habe auch viel mit meinem Bruder darüber gesprochen, dass meine Mutter einfach keinen glücklichen Eindruck macht, ne? Und habe auch das damals meinem Vater gesagt. Und weil man merkt das ja auf jeden Fall, ne? Und auch wenn ich nicht so ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter hatte, sie ist ja trotzdem der Mensch in meinem Leben, der mich einfach am meisten oder am längsten gekannt hat und vielleicht auch am besten gekannt hat. Und
Es gibt ja so eine Theorie, die würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen, dass die Eltern immer auch Repräsentanzen unserer inneren männlichen und weiblichen Anteile sind, ne? Und dass quasi der Umgang mit dem jeweiligen Elternteil auch immer einen Einfluss darauf hat, wie wir mit dem inneren weiblichen und männlichen Teil von uns selbst umgehen. Und jetzt gibt's ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, nach C.G. Jung, das Prinzip von Animus und Anima, eben die jeweils männlichen und weiblichen Anteile, die im Unbewussten vorhanden sind. Und das Prinzip des Männlichen im Unbewussten, das repräsentiert sozusagen die rationale, die logische, die aktiven Aspekte der Persönlichkeit, ne? Also da geht's ganz stark darum, dass dieser Anteil genutzt wird zur Stärkung der eigenen Individualität und auch der eigenen Autonomie. Also das ist so der Anteil, der dafür verantwortlich ist, dass wir dann irgendwie selbstbewusst entschlossen und handlungsfähig sind, ne? Also alles, was so dieses Thema Entschlusskraft, Durchsetzungskraft, Struktur, Entscheidungsfindung, Unabhängigkeit und so betrifft, das ist der Teil, der durch Animus repräsentiert wird. Und da geht es nicht um Mann oder Frau, sondern da geht es um innere Anteile. Und Es gibt eben diese Arbeit mit den inneren Anteilen, um da mehr in ein Gleichgewicht zu kommen, um beide Seiten repräsentiert zu finden. Jetzt hast du gerade so gegrinst, als ich die Teile erwähnt habe, für die der männliche innere Anteil zuständig ist. Mhm. Was hat das in dir ausgelöst?
Also das, was du für Attribute genannt hast, ne, Entscheidungsfreudigkeit, Durchsetzungskraft, so das habe ich ja irgendwie alles. Und ich musste auch so grinsen, weil mein Vater ist sehr weich. Also mein Vater hat eine sehr weibliche Seite, was ich total schön finde, wenn Männer das so zeigen können. Mhm. Und so im Rückblicken muss ich daran denken, meine Mutter hatte bei meinen Eltern halt echt immer so die Zügel in der Hand. Also meine Mutter war halt eher so diejenige, die entschieden hat, was gemacht wird. Und jetzt rückblickend darauf, was ich auch gerade über meine Mutter erzählt habe, habe ich so das Gefühl, dass das irgendwas mit meiner Mutter zu tun hat. So diese, weiß nicht, vielleicht weiß, also ich kenne dieses Animus und Anima, kannte ich noch nicht, aber du wirst ja bestimmt ein bisschen davon erzählen.
Wie hast du denn die Beziehung deiner Eltern erlebt?
Also ich bin, also nicht gut, also bis ich 12, 13 war, war es eine schöne Beziehung, eine sehr liebevolle Beziehung, und dann hätten sich meine Eltern, glaube ich, eigentlich eher besser scheiden lassen sollen. Und ich habe auch mit meinen Eltern drüber geredet. Also meine Mutter ist von sich aus, hat sie mir halt gesagt, dass sie sich die Ehe anders vorgestellt hat. Und dann habe ich auch mit meinem Vater da einmal drüber geredet. Und mein Vater meinte, er hätte sich das halt auch anders vorgestellt. Und meine Mutter meinte damals zu mir, dass meine Eltern eigentlich nur zusammengeblieben wären wegen meinem Bruder und mir. Und das ist eigentlich total blöd, das seinem Kind zu sagen, weil das natürlich, also bei mir damals, was heißt nicht bewusst, aber irgendwie auch ausgelöst hat, okay, ich bin der Grund dafür, dass sie unglücklich sind. Und das ist natürlich nicht schön, als Kind zu erfahren, ne? Wenn man auch gerade noch nicht sich selbst, also wenn man das noch nicht so trennen kann voneinander.
Was ich daran total spannend finde, ist, dass du jetzt mehrere Male so das Alter von 12, 13 erwähnt hast, ne? Weil das ist ja auch, gerade wenn es jetzt um das Thema der Weiblichkeit geht, ja häufig genau die Zeit, in der man dann als Mädchen seine Regel bekommt und wo so der Übergang eben mehr zum Frausein beginnt, ne? Also dieses Thema, glaube ich, von Männlichkeit und Weiblichkeit spielt in diesem Beziehungskontext auf jeden Fall eine ganz große Rolle, und auch die Glaubenssätze, die in der Zeit so entstanden sind, ne? Weil das ja auf jeden Fall ein Thema ist, was auf mehreren Ebenen so ein bisschen besetzt zu sein scheint, ne? Also wenn du auch sagst, ja, du hast die Ehe von deinen Eltern eher als unglücklich erlebt, und dann wurde das auch noch so kausal attribuiert, ne? Mhm. Wo du ja mit deinem Unabhängigkeitsstreben, nehme ich mal an, wieder gedacht hättest, hä, nee, warum? Mhm. Bitte nicht.
Mhm. Ja, ich habe damals tatsächlich, also ich glaube halt, es ist ja heutzutage ein bisschen anders als noch jetzt, sage ich mal, vor 20 Jahren, dass Frauen, glaube ich, viel häufiger in Ehen, ich sag mal, gefangen waren als heutzutage, weil sie einfach finanziell abhängig waren von ihrem Partner. Und deshalb finde ich finanzielle Unabhängigkeit sehr, sehr wichtig für Frauen.
Genau, generell ist das Thema Autonomie ja eins, dem du auch sehr dankbar sein kannst, ne? Also das beschert dir ja auch deinen beruflichen Erfolg, deine finanzielle Unabhängigkeit, deine Aktivität. Du hast eine sehr hohe Erlebnisorientierung, ne? Also du bist mit einer großen Push-Energie ausgestattet, die auf jeden Fall dafür sorgt, dass das Außen sehr schnell erkennt, okay, abhängig bin ich nicht. Ne? Weil du, glaube ich, so wie ich dich jetzt verstehe, auch gar keine schöne Form von Abhängigkeit kennengelernt hast. Also du konnotierst das ausschließlich negativ. Ne?
Ja, also genau, ich bin halt der Meinung, ich glaube, meine Eltern hätten sich halt schon viel früher getrennt, oder meine Eltern haben sich nicht getrennt, also meine Mutter ist dann gestorben halt. Aber ich denke halt, dass meine Eltern, oder wenn meine Mutter unabhängig gewesen wäre, dann hätte sie sich getrennt, und dann hätte für sie vielleicht oder beide für sich die Möglichkeit gehabt, halt auch vielleicht noch mit einem anderen Partner oder mit einer anderen Partnerin glücklich zu werden.
Und wie ist denn deine eigene Beziehungsgeschichte? Also gibt es da auch irgendwelche Enttäuschungen, oder ist es einfach eine Abwesenheit von Beziehung im Moment? Vielleicht hast du ja auch das ein oder andere Thema, das du mal genauer beleuchten möchtest. Oder vielleicht wünschst du dir Veränderungen und einen frischen Blick auf dein eigenes Leben, um wieder mehr in die Authentizität zu kommen. dann ist unser Online-Coaching-Kurs genau das Richtige für dich. Am 28. August geht's wieder los mit Inner Voice, Inner Choice, kurz IVIC. 7 Wochen lang voller Live-Sessions, Live-Coachings, Persönlichkeitstests, Videos, Workbook-Übungen und Austausch in Peergroup und Community. Ich finde, das klingt richtig gut. Es war die letzten Jahre auch sehr erfolgreich. Die Leute waren wirklich sehr, sehr, sehr glücklich mit dem Kurs. Vielleicht ist es ja auch was für dich. Dann melde dich jetzt an und sichere dir dein Ticket zum Early Bird Rabatt. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes dieser Episode oder du gehst direkt auf unsere Website unter www.strussundklausen.de/online-coaching-kurs. Und wie ist denn deine eigene Beziehungsgeschichte? Also gibt es da auch irgendwelche Enttäuschungen oder ist es einfach eine Abwesenheit von Beziehung im Moment?
Also ich bin momentan Single und ich hatte auch natürlich schon Beziehungen und ich wurde von meinem zweiten Ex-Freund wurde ich sehr verletzt. Ich bin nach Lübeck gezogen wegen ihm. Und er hat dann und hatte dort eine Stelle angenommen. Also ich habe dort tatsächlich erst meine Doktorarbeit angefangen in Lübeck. Und dann eine Woche, bevor ich meine Doktorarbeit begonnen hat, oder sogar gleich, glaube ich, in der gleichen Woche, ich weiß es gar nicht mehr so genau, hat er Schluss gemacht. Und das war für mich halt echt so eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ich wollte nämlich eigentlich nicht in Lübeck sein. Und ich wollte eigentlich in einer Großstadt sein. Und bin dann auch anschließend wieder, also ich bin dann ein paar Monate später wieder zurück nach Hamburg gezogen, habe da meine zweite Doktorarbeit angefangen und habe dadurch irgendwie auch das Gefühl, durch diesen Cut, also durch diesen Vertrauensverlust, der mir da widerfahren ist, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, jemandem zu vertrauen oder dass ich vielleicht auch, ich weiß gar nicht, zu hohe Ansprüche glaube ich nicht habe, aber Zuverlässigkeit ist mir extrem wichtig. Also auch nicht nur in Beziehungen, also nicht nur in Partnerschaften, sondern auch einfach in Freundschaften. Und man kann halt, wenn ich jemanden kennenlerne oder eine Person kennenlerne, egal ob jetzt eine Freundin oder einen potenziellen Partner, und da ist dann irgendwie recht früh irgendwie ein Vertrauensbruch oder ich merke, ich kann mich nicht auf die Person verlassen, das ist dann für mich eigentlich schon fast dann ist die Beziehung eigentlich für mich schon fast beendet. So. Mhm. Das ist für mich extrem wichtig, dass ich mich auf Menschen verlassen kann und habe halt auch diesbezüglich, ich glaube, auch recht hohe Anforderungen an einen Partner, wenn ich halt irgendwie merke, dass ich mich da auf gewisse Sachen nicht verlassen kann, dann bin ich da auch recht schnell, dass ich da sage, okay, es passt halt irgendwie nicht.
Dann gehst du in das gewohnte Muster der Autonomie und der Unabhängigkeit, da, wo du dich zu Hause fühlst, wo das Leben selbstbestimmt ist und du die Sicherheit hast, dich auf dich selbst verlassen zu können.
Total, total.
Mhm. Mhm. Gibt es da so einen Glaubenssatz irgendwie? Das hört sich gerade so an.
Ich muss mal überlegen. Ja, es gibt da sicherlich einen Glaubenssatz, wahrscheinlich irgendwie. Ich kann mich am besten auf mich selbst verlassen. So. Mhm. Und auf mich ist immer Verlass halt. Mhm. Genau.
So wie es mir jetzt vorkommt, ich war ja noch nie dabei und ich kenne dich auch nicht, aber wie es mir jetzt gerade vorkommt, ist, dass dieser Moment von, oh, hier könnte ein Vertrauensbruch liegen oder irgendwie Verlässlichkeit, die versprochen wurde, nicht eingehalten werden, das scheint dann recht radikal und schnell zu gehen.
Ja, absolut. Da bin ich wirklich sehr, sehr kompromisslos. Mhm. Also ich denke immer, dass das gut ist, aber so wie du es mir gerade sagst oder so wie ich das auch gerade selbst reflektiere, für mich selbst ist es vielleicht doch nicht immer so gut.
Es ist auf jeden Fall insofern gut, als es für dich eine Überlebensstrategie darstellt, ne? Also die schmerzhafte Erfahrung von Abhängigkeit, die du erlebt hast mit deiner Mutter gemeinsam und die du gesehen hast bei deinen Eltern untereinander und dieses Gefühl von Vertrauensbruch in einer Situation, in der du das Gefühl hast, dich abhängig gemacht zu haben, weil du in eine Stadt gegangen bist, in die du nicht wolltest, das sitzt natürlich alles so tief, dass das ein Trigger ist, der immer dann, wenn du das Gefühl hast, diese Wunde könnte erneut aufgerissen werden, dich in deine Aktivität und in deine Klarheit und deine Entschlusskraft, also eher eben wieder mit dem männlichen Prinzip der Unabhängigkeit und Autonomie verbindet, ne?
Mm, total.
Insofern ist es auf eine Art und Weise gut, weil es einen bestimmten Zweck erfüllt, ne? Nämlich sich nicht dem Schmerz auszusetzen, sich abhängig zu fühlen. Gleichzeitig ist das in der jetzigen Lebensphase vielleicht auch nicht gut, weil es eventuell auch ein Beziehungsverhinderer ist, ne?
Total.
Ich glaube ja, dass meine persönliche Meinung die Qualität von Beziehungen sich weniger in den guten Zeiten zeigt, sondern eigentlich eher in denen es darum geht, Bedürfnisse gemeinsam zu verhandeln und Konflikte zu lösen. Und wenn man jetzt mal sagen würde, hey, ne, du interpretierst die Erfahrung mit einem Mann so, dass du eine Warnung siehst, das Vertrauen könnte missbraucht werden, dann habe ich zumindest von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, das Gefühl, dass nicht viel gemeinsame Gestaltung daran angeschlossen wird, sondern dass du für dich selbst Beschlüsse fasst.
Korrekt, dass ich dann halt schon vorzeitig, um halt nicht in diese Situation zu kommen, verletzt zu werden oder diese Autonomie aufzugeben, dass ich dann von vornherein sage, okay, ich glaube nicht, dann lasse ich das lieber.
Und das, wenn man jetzt mal bei diesem Animus und Anima-Prinzip bleibt, ist das eigentlich auch eher ein archetypisch männlicher Umgang mit Konflikt, ne? Also in der Form, als du vielleicht konfrontierst, ne? Das hast du ja auch gerade gesagt, ich sag sehr ehrlich, was ich denke, also konfrontierst, indem du aber auch dann deine Autorität und deine Dominanz nutzt, um eben für dich eine klare Entscheidung zu fällen und einen Schlussstrich zu ziehen, ne?
Genau, ja. Also ich bin sehr konsequent. Ja.
Es könnte ja auch, und den Impuls würde ich jetzt gerne mal reingeben. Du schaust, wie das für dich ist. Ne? Kannst natürlich auch sagen, Rangel, nee, damit kann ich gar nichts anfangen. Dann gehen wir in eine andere Richtung. Aber jetzt gucken wir doch mal das weibliche Prinzip an. Ne? Also den inneren weiblichen Anteil, der eher von Sensibilität, Kreativität, Spiritualität, Weisheit geprägt ist, aber eben auch von Empfänglichkeit und Hingabe, von Intuition, von Verbundenheit und jetzt kommt ein Wort, was du vielleicht nicht so gerne magst, auch von Passivität. Und damit meine ich nicht über sich ergehen lassen und geschehen lassen, sondern da geht es eher um das Empfangen, um das in den Fluss bringen, um das abwartende Prinzip, ne? Also das, was die Dinge eben mit Sanftheit und Liebe in Kommunikation bringt. Und jetzt kann man ja für jede Situation unterschiedliche Anteile aktivieren, ne? Der Schmerz ist groß, deshalb ist der sehr weit weggedrückt worden, dieser Anteil. Ich glaube, dass auch das Erleben der mangelnden Unabhängigkeit sowohl von dir selbst als auch von deiner Mutter vielleicht dazu führt, dass diese Teile, vor denen du auch Angst hast oder dich vielleicht manchmal ein bisschen schämst oder so, dass die eben in den sogenannten Schatten gedrückt sind, ne? Also ganz weit in die Persönlichkeit, in die Katakomben der Persönlichkeit gedrückt sind, bis sie im Selbstbild gar nicht mehr so doll auftauchen, ne? Und dann hat man natürlich auch nicht so einen großen Zugriff darauf. Und jedes Mal, wenn dann irgendjemand die Wunde nur so ganz leicht
ankratzt,
ganz genau, dann tut's halt wieder weh, ne? Und dann ist das alte Konfliktlösungsmuster am Start, nämlich, oh, dann mache ich jetzt alleine und dann weiß ich wenigstens, was ich habe und dann kann ich mich wenigstens verlassen.
Ja,
und, ne?
Ja, das ist auch eine gewisse Ungeduld, glaube ich. Ich bin auch ein recht ungeduldiger Mensch, muss ich sagen. Also ich bin
haben ja Persönlichkeitsverfahren mit dir vorher durchgeführt, das machen wir ja mit allen unseren KlientInnen und da sieht man auch, dass in deinen Gallup-Stärken Tatkraft auf Platz 1 ist. Ne? Tatkraft ist ein Einflussnahmetalent, was eben, bevor es lange nachdenkt, einfach die Ärmel hochkrempelt und die Dinge anpackt.
Total.
Genau.
Ja.
Und auch das ist ja das weibliche Prinzip dann im Gegensatz, ne? Das Abwartende. Also sagen wir mal, man würde jetzt sagen, hey, vielleicht könnte ja für dich auf deiner Reise nach Indien neben der Frage, wie du dein Startup in Zukunft führen wirst, weil das Ob ja schon beantwortet wurde, auch die Frage Platz findet, wie du vielleicht deinen weiblichen inneren Anteil noch mehr stärken kannst.
Ja.
Hast du denn eigentlich so eine Ahnung von diesem archetypisch weiblichen Anteil in dir? Also was ist das für eine Frau, was ist das für eine Kraft?
Ja, also es ist eine gute Frage. ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nicht so beschäftigt. Natürlich.
Kann dir ja mal ein paar Beispiele
ja,
geben.
Ja, das wäre toll.
Also das musst du auch überhaupt gar nicht jetzt entscheiden oder festlegen. Ich glaube nur, dass es darum geht, dass Beziehungsgestaltung ja vor allen Dingen bei dir in der Kontaktaufnahme und der gemeinsamen Interaktion, also Kommunikation und vor allen Dingen auch in der Herausforderung da liegt, wo es dann darum geht, die schwierigeren Zeiten zu navigieren oder die, wo die Angst hochkriecht, ne? Und wo du vielleicht verletzlich bist und das nicht so gut aushalten kannst. Und ich glaube, dass es dafür eben ganz gut sein könnte, diesen inneren Anteil mal anzuschauen und mit dem mehr in Connection zu gehen. Und interessanterweise übrigens wirkt sich das dann auch immer positiv auf den Job aus, ne? Wenn du jetzt vertrieblich tätig bist, dann bist du ja ganz maßgeblich in Kommunikation. Du hörst Menschen zu, du musst verstehen, was sie wollen, ne?
Ja.
Da kommen diese beiden Anteile ja zusammen, um dann sozusagen ins Führen, ins Überzeugen, ins Verkaufen zu gehen, ne? Also so archetypische weibliche Anteile sind zum Beispiel sowas wie die Heilerin oder die Kriegerin auch, die Liebende, die Rebellin, die Mutter, die Göttin, die weise Frau. Also ganz unterschiedliche Ausdrücke, wie das urweibliche Prinzip in dir selbst Form annehmen kann, ne?
Das klingt total schön. Also also ich finde, das hat mein Yoga-Lehrer tatsächlich mal zu mir gesagt, dass er mich als Kriegerin sieht.
Und wenn du eine Kriegerin bist, dann brauchst du auch keinen Mann, der jemanden retten will und der eine Prinzessin sucht, sondern wenn du eine weise Kriegerin oder eine liebende Kriegerin bist, dann brauchst du vielleicht auch eher einen Mann, bei dem du dich mal ausruhen kannst.
Total. Das resoniert sehr mit mir. Das ist halt irgendwie, finde ich echt schwierig, jemanden kennenzulernen, bei dem ich wirklich mal alle Viere gerade sein lassen kann. Also ich habe das sehr, sehr, sehr selten, dass ich mich bei einem Mann so fühle.
Jetzt gibt es ja das Prinzip der Schwingung und der Anziehung, ne? Und das sagt ja, dass das, was wir energetisch aussenden, auch das ist, worauf das Außen nur reagieren kann, ne? Das heißt, indem wir energetisch auf eine bestimmte Art und Weise schwingen, ziehen wir eben auch dementsprechend Dinge in unser Leben. Und auch deshalb, glaube ich, ist es doch total schön, jetzt da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen, mal zu überlegen, wie kann man denn eigentlich die innere weibliche Seite noch mehr in den Alltag, ins Leben integrieren? Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann machst du ja auch zwischendurch Ruhepausen, ne? Wie gestaltest du die denn, die nicht aktiven Phasen?
Also heute fahre ich zum Beispiel mit einer Freundin ins Swabali, da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Also ich mache sehr viel Wellness. Ich habe angefangen, mehr Yin-Yoga zu machen, weil ich einfach, also ich habe jetzt an meinen beiden Knien Meniskusrisse und mein Ballettlehrer meinte, ich muss mal ein bisschen weniger machen.
Was auch total spannend ist, weil das männliche Prinzip ja eben auch für Aktivität und für ganz viel Bewegung und auch für Kraft und so steht. Ne? Und auch da könnte man ja mal überlegen, genau, wie kann denn eigentlich eine weiblichere Form des Ausdrucks körperlich stattfinden? Und Yin-Yoga ist ja, also Yin ist ja das weibliche Prinzip. Ne? Also da geht's ja genau darum, wenn ich das richtig verstehe.
Total, genau, genau.
Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Teil für dich, weil du ja auch sehr rational bist, ne? Und wie du gesagt hast, du liebst die Naturwissenschaften, da weiß man wenigstens, woran man ist.
Ja.
Dass ein ganz wichtiger Teil die Bewusstwerdung ist. Und so, glaube ich, ist unser Gespräch oder hoffe zumindest schon mal ein ganz wichtiger Aspekt auf diesem Weg, nämlich sich die Dinge mal ins Bewusstsein zu rufen, ne? Und so bewusst zu verstehen, aha, was habe ich vielleicht auch in mir weggedrückt, weil es mir zu weh getan hat, ne? Und was für ein Verhältnis habe ich eigentlich zu Abhängigkeit und wie habe ich das negativ erlebt? Wie könnte man aber auch vielleicht jetzt nicht Abhängigkeit, obwohl ich glaube, dass wir in der Liebe im Grunde genommen alle immer ein bisschen abhängig sind, aber vielleicht könnte man ja auch sagen Interdependenz, also dass man sich gegenseitig aufeinander verlässt, ne? Wie könnte ich das mehr leben? Also eine Sache, um diese Schattenarbeit anzugehen, ist eben, sich das alles erstmal bewusst zu machen, ne? Und mal zu gucken, okay, was habe ich denn da eigentlich weggesteckt? Also wie groß ist eigentlich meine Angst vor Verletzlichkeit und wie fühlt sich das genau an und wofür schäme ich mich vielleicht auch manchmal? Also ich finde das ganz, ganz, ganz toll, wie du diese Geschichte jetzt hier gerade erzählst, weil ich wirklich so viele High-Performer-Women im Coaching habe, die sich niemals trauen würden, das so öffentlich zu erzählen, obgleich das Problem dort nämlich auch nicht in der Karrierefrage liegt, sondern in der Frage der privaten Beziehungsgestaltung. Und dann gibt es auch bestimmte Übungen oder Ansätze, die man eben genau für diesen weiblichen Teil vornehmen kann. Ne? Wenn du jetzt nach Indien gehst, vielleicht kannst du dir vornehmen, ein bisschen mehr zu journalen und zwar in Ruhe deine Gefühle wirken und wirken zu lassen und zu beschreiben. Und das weibliche Prinzip äußert sich auch ganz häufig in den Träumen. Also vielleicht magst du mal dich wirklich mit deiner intuitiven Stimme, mit dem Zugang zum Unbewussten beschäftigen und deine Träume ein bisschen mehr aufschreiben. Ein großer Wert von dir ist Kreativität, der wird ja eindeutig eben der weiblichen Seite zugeschrieben. Und ich möchte das nochmal betonen, es geht hier nicht um Mann und Frau und es geht auch nicht darum, irgendwelche krassen Gegensätze aufzumachen oder zu polarisieren, sondern es geht einfach darum, nach einer bestimmten Theorie, nämlich nach C.G. Jung, diese Harmonie zwischen den inneren Anteilen von männlicher und weiblicher Energie herzustellen, um auf dem Weg der eigenen Individuation, also der Selbstwerdung, mehr und mehr zu dem zu werden, der man als Mensch ist. Also das Psychische sehnt sich ja immer nach Ausgleich und wir wollen natürlich ein holistisches Lebensgefühl haben und dafür ist diese Arbeit eben entscheidend. Also das Kreative, ne, kreativen Ausdruck. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Klavierspielen ist nicht so deins, aber Tanzen.
Total. Also ich habe wirklich in der Kaifu Lodge, mein Fitnessstudio der Wahl, habe ich einen ganz tollen Tanzkurs vor ein paar Monaten kennengelernt. Das ist halt eben dieses Ballerino-Workout. Und das sind, wir sind fast nur Frauen und das bringt einfach so Spaß und das sieht so schön aus, wenn wir da alle im Spiegel Cha-Cha-Cha, Bachata, Tango tanzen und ich gucke mir das so gerne an und das sieht einfach nur total toll aus.
Genau, und da merkt man schon, guck mal, wenn du jetzt erzählst, ne, das hat diesen Bewegungsaspekt, der dir ja die Sicherheit gibt, weil du dich da drin immer selbstbestimmt und wohlfühlst, ne, wenn du dich frei bewegen kannst. Haben wir ja auch gehört, schon als Kind warst du wild und draußen und hast dich viel bewegt und da übrigens auch spannend, da ist mir gerade so ein kleiner Schauer den Rücken runtergelaufen, als du gesagt hast, dass dein Kinderspiel so weit ging, dass die Nachbarin deine Mutter gefragt hat, ob sie sich nicht Sorgen machen würde, ob, und das übersetze ich jetzt mal, das männliche Prinzip nicht ein bisschen überbelastet ist. Natürlich ist das als Kind überhaupt nicht so, ne? Du bist halt einfach eine Ronja Räuber-Tochter gewesen. Und das, wie gesagt, ist auch alles überhaupt nicht gewertet, ne? Es geht ja jetzt nur darum, dass es in dir eine Sehnsucht gibt, die unerfüllt ist. Und die Frage ist, wie kann man diese Sehnsucht mehr integrieren. Also die Arbeit mit dem weiblichen inneren Anteil und Kreativität in Bezug auf Tanz, vielleicht auch mal Musik, Malen, was Künstlerisches machen. Also sowas noch ein bisschen mehr in dein Leben zu integrieren, könnte ein Tipp sein. Und es geht vor allen Dingen, und da wird es jetzt ganz besonders spannend, in der Beziehungspflege mit dir selbst darum, diesen verletzlichen Anteil zu integrieren. Also für dich selbst mal zu gucken, okay, wie gehst du eigentlich mit dir um? Ne? Also wie reagierst du zum Beispiel auf deine Erfolge oder auf dein Aussehen oder auf deine Gefühle? Wenn du mit dem männlichen Prinzip jetzt stereotypisch reagierst, im Prinzip dieses Animus und Anima-Themas, dann würdest du eben eher kritisch mit dir sein, ne? Sehr vielleicht hohe Ansprüche stellen, dich pushen und treiben und vielleicht auch manchmal ein bisschen auf dir rumhacken, wenn du...
Ich feiere meine Erfolge viel zu wenig. Das ist zum Beispiel, ja, da brauche ich immer andere Leute, die mir sagen, ey cool, guck mal, was du geleistet hast. Und
genau, und da geht es nämlich genau darum, im Umgang mit sich selbst auch den weiblichen Teil ans Steuer zu lassen, nämlich bei dir zu bleiben, liebevoll mit dir zu sein, Selbstakzeptanz zu üben, das zu geben, was du gebraucht hättest, als du klein gewesen bist. Ne? Zu sagen, hey, ich sehe dich und ich kümmere mich um deine Bedürfnisse und das, was du vielleicht auch noch nicht so gut kannst, da bin ich bei dir und frage dich nach deiner Meinung, hast du uns eben gesagt. Ne? Also vor allen Dingen auch in der Beziehung zu dir selbst, den weiblichen Teil zu aktivieren, dir die große Mutter, die Liebende zu sein, die du dir eigentlich wünschst. Mhm. Ne?
Mhm.
Und das bezieht sich ganz genauso zum Beispiel auch auf Entscheidungen oder Projekte, ne? Also auch auf Lebensentscheidungen, auf vielleicht Alltagsentscheidungen oder Projekte. Da kann man ja auf der einen Seite auch mit ganz viel Orga und Plan und Ratio und Push-Energie rangehen. Mhm. Vielleicht kannst du dir in Zukunft vornehmen, auch intuitivere Ansätze zu finden, ne? Also mhm. wirklich mal mit dem Fluss des Lebens die Frage zu stellen, was würde mich denn wirklich nähren? Was würde mir wirklich gut tun? Ne?
Mhm.
Und dann kann man im zweiten Schritt ja auch in die Interaktion gehen.
Mhm.
Denn auch jede Kommunikation kann man auf zwei verschiedene Art und Weisen gestalten. Du hast das so süß gesagt eben, nämlich als du meintest, naja, ich bin auch immer total ehrlich, ne? So radical honesty kann ich auch nur jedem empfehlen, ist total wichtig und das kommt gut an und so. Das ist auch so, das sehe ich genauso. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch eine Form, die vielleicht weniger Push-Energie hat, ne? Also zum Beispiel sich im aktiven Zuhören zu üben und offene Fragen zu stellen. Also wenn das weibliche Prinzip das Annehmende ist, dann ist es natürlich total schön, wenn man dem Gegenüber ganz viele offene Fragen stellt, weil man dann auch ganz viel annehmen kann. Ne? Und genauso im Streit, also wenn du getriggert bist, eben nicht in der Lösung, also nicht einen Abbruch als Lösung zu sehen, sondern dann vielleicht auch mal zu schauen, wie kann man eine gemeinsame Lösung finden? Wie kann Verbindung bestehen bleiben und nicht Abhängigkeit, sondern Verbindung, wenn es schwierig wird?
Ja.
Und du hast vorhin so viel von Mut gesprochen. Ich weiß nicht, ob du Brené Brown und ihre Bücher kennst. Brené Brown hat ganz viel über den Zusammenhang zwischen Mut, Verletzlichkeit und Scham geschrieben und gesprochen. Und vielleicht kannst du dich damit ja auch nochmal auseinandersetzen, Mut neu zu definieren. Also bei dir ist aus Wut Mut geworden, so viel kann man schon mal sagen. Aber Mut neu zu definieren als die absolut eng verbundene Komponente mit Verletzlichkeit. Nämlich, wenn wir sagen, dass vielleicht Verletzlichkeit das genaueste Maß ist, was uns zur Verfügung steht, um Mut überhaupt zu messen. Weil nur dann, wenn ich in einer Situation bereit bin, mich selbst zu zeigen, in der ich gleichzeitig das Risiko eingehe, verletzlich zu sein, nur dann brauche ich ja Mut.
Ja.
Du bist ja eine sehr kognitive Person, ne?
Ja.
Deshalb finde ich den Gedanken interessant, auch da nochmal ein bisschen für dich zu lernen und dich dem Thema vielleicht auch von einer wissenschaftlichen Seite zu nähern und eben diesen Zusammenhang zwischen Verletzlichkeit und Mut für dich nochmal neu anzuschauen.
Ja.
Weil dann wird nämlich Mut auf einmal nicht nur die harte, durchsetzungsstarke, autonome Seite, sondern dann wird Mut auf einmal eine Öffnung.
Und einfach weicher, ne? Und, und annehmender.
Genau.
Ja.
Und wenn ich jetzt mit dir weiterarbeiten würde, ist, glaube ich, noch ein weiteres Thema neben dieser Schattenintegration, der Arbeit mit dem männlichen und dem weiblichen Teil und auch der Neudefinition von Mut in Bezug auf Verletzlichkeit, wäre dann, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen Glaubenssatzarbeit zu machen über Männer und Frauen im Generellen.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz.
Also, weil es gibt ja wirklich ganz, ganz, ganz viele, ganz, ganz, ganz tolle Männer, denen man auch vertrauen kann. Und übrigens sind wir ja immer mit beiden Anteilen auch in der Beziehung anwesend, ne? Also wir können beides gleichzeitig sein. Es geht auch nicht darum, dass du jetzt, und das ist mir super wichtig, von dem männlich repräsentierten Prinzip in deiner Persönlichkeit irgendwie was wegnimmst oder runterschraubst. Also du bist großartig, so wie du bist. Du bist eine absolute Powerfrau. Es geht überhaupt gar nicht darum, jetzt weniger von der einen Seite zu haben. Es geht vielmehr darum, die andere Seite zu integrieren, also daneben zu stellen, damit du mehr Wahlfreiheit hast, ne? Damit du zwischen Autorität und Kooperation wählen kannst, damit du zwischen Konfrontation und Mitgefühl und Verständnis wählen kannst, damit du die Wahlfreiheit hast und eben nicht im Autopiloten immer dann, wenn du denkst, oh, jetzt könnte ich wieder verletzt werden in dem Bereich, für den ich mich schäme, dann im Autopiloten die Keule rausholst und schnell mal Tabula Rasa machst, verbrannte Erde hinterlässt, aber puh, dann wenigstens alleine in deiner Wohnung ankommst und sagst, so, jetzt, ne, kann ich mich wieder auf mich selbst verlassen. Es geht darum, dir eine Wahlfreiheit zu geben, die dich öffnet für ein breiteres Spektrum an Beziehungsgestaltungsmöglichkeiten.
Das klingt total schön.
Und dafür ist es, glaube ich, auch wichtig, sich klarzumachen, hey, ne, ich kann die absolut high-powered Karrierefrau sein und ich kann gleichzeitig meinem Partner morgens Frühstück machen. Das ist beides da.
Was ich auch gerne mache.
Siehste?
Huch, jetzt habe ich den Tee verkippt.
Wie geht es dir, sag mal? Wie ist das Gefühl gerade?
Ich bin noch ein bisschen überwältigt, weil du ganz viele Punkte angesprochen hast, die sehr mit mir resonieren. Und ich hatte mir am liebsten alles mit aufgeschrieben, aber ich kann mir diesen Podcast ja auch noch anhören. Und ich habe das auch das Gefühl, dass du mehrere Türen geöffnet hast. Was ich sehr, sehr schön finde.
Das wird jetzt sicher noch ein bisschen weiterarbeiten und das ist ja auch ne, im Erwartungsmanagement eben eine Stunde, die jetzt die Themen anspricht, von denen du dann vielleicht, wenn sie bei dir gut ankommen und resonieren, die Fäden aufnehmen kannst. Und jetzt vor allen Dingen, ich finde das so magisch, dass du jetzt nach Indien gehst, weil das ist wirklich, also es könnte besser nicht sein. Und was ich eben daran so spannend finde, ist dein Motiv ist ja ganz stark Unabhängigkeit, ne? Du fühlst dich im Leben sicher und identitätsberechtigt mit dir im Reinen, wenn du das Gefühl hast, unabhängig zu sein. Und Unabhängigkeit wurde interpretiert als das Gegenteil von Abhängigkeit und eben die absolute Autonomie, Selbstbestimmung, ne? Unabhängigkeit wurde bei dir als kleiner Rebellin, glaube ich, aber auch ganz viel definiert als das Gegenteil von dem, was du erlebt hast, nämlich das Gefühl, ohnmächtig zu sein und dass andere die Kontrolle über dich haben. Ne? Und vielleicht kann ja auch das eine Reifung deines eigenen Charakters sein oder ein Schritt auf deiner Heldenreise, Heldinnenreise, Unabhängigkeit nochmal neu zu definieren. Weil wirklich unabhängig, glaube ich, ist man erst dann, wenn man nicht partout das Gegenteil tun muss, sondern wenn man die Freiheit hat, auch Dinge zu machen, die man vielleicht vorher als eher schwierig gelabelt hat oder von denen man Abstand nehmen wollte. Ne? Also ein bestimmtes Beziehungsbild oder eine bestimmte Nähe oder der Verlass aufeinander.
Ja, so. Ja, total. Das, ja. Definitiv. Also das macht total Sinn, was du gerade sagst.
Ich bin so gespannt, mit welchem inneren Archetyp des Urweiblichen du dich in Indien verbinden wirst. Und was ich in diesem Zusammenhang, fällt mir gerade auf, auch noch so abgefahren finde, ohne jetzt da einen Gender Bias haben zu wollen, aber schmerzfreie Sugaring-Produkte ist ja jetzt erstmal ein Produkt, würde ich sagen, was wahrscheinlich für 90% Frauen gemacht ist, oder?
Da muss ich sagen, nein, ich habe nämlich herausgefunden bei meiner Zielgruppenrecherche, dass Rennradfahrer, dass die total auf diese Produkte abfahren und dass sie viel, viel besser auf meine Werbeanzeigen auf Meta, also sprich Facebook und Instagram, anspringen als Frauen.
Und wie unfassbar cool, weil da ist die Verbindung dann offensichtlich schon einwandfrei gelungen mit diesem Start-up. Und deshalb glaube ich, ist das dann auch noch mal mehr die Antwort dafür, diese Integration mit den Produkten, die du auf den Markt bringst, von männlichem und weiblichem Prinzip auch in Zukunft weiter fortzuführen.
Ja, oh, das ist total schön. Also schön, dass du das auch so sagst. Stimmt, absolut.
Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Vielen Dank, dass du hier warst und dich so geöffnet hast. Finde ich wirklich tief berührend. Es gibt so viele Frauen, die auf der Suche nach mehr innerer Komplettierung und Zufriedenheit das berufliche Thema sehr stark in den Fokus nehmen und sich manchmal nicht trauen, dahin zu gucken, wo es eben doch auch vielleicht ein bisschen wehtut. Und ich glaube, dass du heute ganz vielen, sowohl Frauen als auch Männern, die Gelegenheit gegeben hast, vielleicht den Raum, den Inneren ein bisschen weiter aufzumachen, bei dem die Tür vielleicht eine Weile ganz schön doll verriegelt war. Von daher vielen Dank.
Es war total schön und berührend, Ranghild. Vielen Dank. Ich nehme ganz viel mit.
Schön.
Wow, ich schalte mich mal wieder ein hier aus dem Hintergrund. Ich bin auch total geflasht mal wieder. Wir wissen ja hier alle immer gar nicht, was passiert. heute war es ja besonders spannend, weil die Eingangsfrage ja eine ganz andere war als das, wo es jetzt uns hingeführt hat oder euch vielmehr. Vielen Dank, dass ich zuhören durfte. Wir, glaube ich, hatten auch zwischendurch ein paar Aha-Momente und auch ein paar Gänsehaut-Momente. Wir hoffen, dass ihr da draußen auch ganz viel mitnehmen konntet. Ich bin mir ehrlich gesagt total sicher, weil genau wie Ranhild sagt, das ist ja nicht das Thema, was nur dich beschäftigt. Ne? Das, glaube ich, öffnet ganz schön viele Türen. Du kannst dir ja vielleicht für deinen Indien-Trip noch ein paar Bücher von Brené Brown und über die Archetypen noch mit in deinen Koffer packen. Und vielleicht hast du ja Lust, uns irgendwann nochmal zu schreiben oder irgendwie zu kontaktieren, wie dein Weg so weiter verlaufen ist. Ich gucke mir auf jeden Fall gleich dein Startup an und genau. Ranghild, möchtest du noch irgendwie ein Schlusswort oder bist du...
Nee, vielen Dank. Ich bin sehr beseelt jetzt und auch persönlich sehr berührt, muss ich sagen.
Ich auch, total. Also vielen, vielen Dank, dass du so mutig warst, das hier heute mit so vielen Menschen zu teilen. Danke euch da draußen fürs Zuhören, wie immer. Und wir freuen uns natürlich wieder über Feedback, wie euch unser zweites Coaching-Experiment hier gefallen hat. Schreibt uns auf allen Kanälen und wir hören uns zur nächsten Folge. Dankeschön.